Er hielt an. Überrascht blickte ich auf. Na klar. Wir waren schon bei Charlies Haus und standen hinter dem Transporter. Er holte tief Luft und blickte durch die Windschutzscheibe auf die dichten, niedrig ziehenden Wolken, die so schwer über uns hingen, dass man beinahe die Hände nach ihnen ausstrecken konnte. »Wenn wir jagen«, sagte er langsam, unwillig, »hören wir auf, uns mit dem Verstand zu kontrollieren und überlassen uns stattdessen unseren Sinnen, insbesondere unserem Geruchssinn. Wenn du in einem solchen Augenblick irgendwo in der Nähe wärst«, er schüttelte den Kopf und blickte weiter missmutig auf die Wolkenmassen. Ich war darauf eingestellt, dass er meine Reaktion mit einem schnellen Blick abschätzen würde und versuchte deshalb, mir nichts anmerken zu lassen. Der Blick kam, meine Miene verriet nichts. Doch dann blieben unsere Blicke ineinander verschränkt und die Stille umhüllte uns. Erst als mir schummrig wurde, fiel mir auf, dass ich nicht atmete. Jäh schnappte ich nach Luft und durchbrach so die Stille. Er schloss die Augen. »Bella, ich glaube, du solltest jetzt lieber reingehen.« Seine Stimme war leise und schroff. Sein Blick war wieder auf die Wolken gerichtet. Ich öffnete die Tür, und die arktische Luft, die in das Auto strömte, klarte meinen Kopf ein wenig auf. Mit größter Vorsicht stieg ich aus. Ich war noch so benommen, dass ich Angst hatte zu stolpern, und warf ohne einen Blick zurück die Tür zu. Als ich jedoch das Surren der elektrischen Scheibenheber hörte, drehte ich mich um. »Ach, Bella«, rief er mir nach. Seine Stimme klang jetzt kontrollierter, und als er sich zum offenen Fenster hinüberlehnte, umspielte ein Lächeln seine Lippen. »Ja? Morgen bin ich an der Reihe.« »Womit?« »Mit den Fragen.« In dieser Nacht spielte er wie üblich die Hauptrolle in meinen Träumen, doch die Atmosphäre meiner unbewussten Welten war eine andere geworden. In ihnen pulsierte dieselbe Elektrizität, die den Nachmittag aufgeladen hatte. Ruhelos warf ich mich im Bett umher und wachte immer wieder auf. Erst am frühen Morgen sank ich endlich in einen erschöpften, traumlosen Schlaf. Beim Aufstehen war ich noch müde, zugleich aber voller Unruhe. Das Frühstück verlief so still wie immer. Charlie briet sich ein paar Eier, ich aß eine Schale Cornflakes. Dann winkte Charlie zum Abschied und verließ das Haus. Als ich den Streifenwagen wegfahren hörte, konnte ich mich gerade mal ein paar Sekunden lang davon abhalten, zum Fenster zu gehen und hinauszusehen. Der silberne Volvo stand bereits auf Charlies Platz in der Auffahrt. Ich sprang mit langen Sätzen die Treppe hinunter und fragte mich, ob es von nun an jeden Morgen so sein würde. Ich wollte nicht, dass es jemals endete. Edward wartete im Auto und schien mich gar nicht zu beachten, als ich die Tür ins Schloss fallen ließ, ohne mir die Mühe zu machen, sie zu verriegeln. Ich ging zum Auto und hielt schüchtern inne, bevor ich die Tür öffnete und einstieg. Er begrüßte mich mit einem entspannten Lächeln und sah wie immer unerträglich schön aus. »Guten Morgen. Wie geht's?« Sein Blick strich über mein Gesicht, als wäre seine Frage mehr als bloße Höflichkeit. »Gut, danke.« Mir ging es immer gut. Viel besser als gut, in seiner Nähe. Sein Blick verharrte auf den Ringen unter meinen Augen. »Du siehst müde aus.« »Ich konnte nicht schlafen«, gestand ich. »Ich auch nicht«, scherzte er und ließ den Motor an. Ich lachte, das glaube ich gern. »Wahrscheinlich habe ich sogar noch ein bisschen mehr Schlaf bekommen als du. Darauf möchte ich wetten.« »Und was hast du die ganze Nacht gemacht?«, fragte ich. Er lachte. »Keine Chance. Heute stelle ich die Fragen.« »Ach ja, stimmt. Was willst du wissen?« Meine Stirn legte sich in Falten. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendwas an mir auch nur halbwegs interessant für ihn sein könnte. »Was ist in diesem Moment in deinem CD-Player?«, fragte er mit einer Miene von so feierlichem Ernst, als verlangte er mir ein Mordsgeständnis ab. Mir fiel ein, dass ich die CD von Phil nie herausgenommen hatte. Als ich den Namen der Band nannte, verzog sich sein Mund zu einem schiefen Lächeln und ein merkwürdiger Ausdruck trat in seine Augen. Er zog ein Schubfach unter dem CD-Player des Volvos auf, nahm eine der etwa 30 CDs heraus, die darin eng aneinandergereiht waren, und reichte sie mir. Es war die gleiche CD. So ging es den Rest des Tages weiter. Während er mich zu Englisch begleitete, als er mich von Spanisch abholte, und die ganze Mittagspause hindurch befragte er mich unablässig zu jeder unbedeutenden Einzelheit meines Lebens. Filme, die ich mochte oder verabscheute, die wenigen Orte, die ich kannte und die vielen, die ich gerne sehen wollte, und Bücher, immer wieder Bücher. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viel geredet hatte. Die meiste Zeit war ich befangen und überzeugt davon, ihn zu langweilen. Doch der Ausdruck völliger Ernsthaftigkeit in seinem Gesicht und der schier endlose Strom seiner Fragen brachten mich immer wieder aufs Neue zum Reden. Er wollte wissen, was ich hier im Vergleich zu Arizona vermisste, und verlangte mir Beschreibungen von allem ab, was er nicht kannte. Wir saßen stundenlang vor Charlies Haus im Auto. Dann verdunkelte sich der Himmel und schlagartig ging ein sintflutartiger Regenguss nieder. Ich versuchte zu beschreiben, was ich kaum beschreiben ließ. Den Duft des Kreosotbusches. Bitter. Leicht harzig, aber angenehm. Das zirpende Geräusch der Zikaden im Juli. Die fedrige Kargheit der Bäume. Die Weite des Himmels, der sich weiß-blau von Horizont zu Horizont erstreckte. Kaum unterbrochen von den niedrigen, mit rotem Vulkangestein bedeckten Bergen.